Du bist hier wieder beim Engineering Kiosk gelandet, deinem deutschsprachigen Podcast zum Thema Software Engineering. Ich finde cool, dass du wieder eingeschaltet hast. Resilience Engineering ist ein großes Thema. In dieser Episode nörden wir mal wieder über eine ganz kleine Nische. Request Hatching. Man könnte es auch als die Kunst, doppelte Requests zu senden, beschreiben. Wir klären, warum man dies überhaupt tun sollte und welches Problem es löst, was Head- und Tail-Latenzen sind, sowie was die User Experience damit zu tun hat, ob Request Hatching nicht nur die Last erhöht, welche Varianten von Request Hatching existieren und wie es in der Praxis aussieht und woher das ganze Konzept eigentlich stammt. Als Nebenstrang wird noch eine Diskussion geführt, ob man seine Monitoring- und Observability-Systeme mit dem Produktivsystem verheiraten sollte. Na, was denkst du? Bleib dran. Wir legen los. Viel Spaß. Vor gut 6 Monaten haben wir mal eine Episode zum Thema Resilience Engineering gemacht, beziehungsweise über ein Nischenthema im Bereich Resilience Engineering. Bei Episode 204 haben wir über Themen wie Timeouts, also Connection Timeout, Request Timeout, Idle Timeout, Keep Alive Timeout, über Context Deadlines, über Retries von Client Requests gesprochen, über Methoden wie zum Beispiel Backoff, Exponential Backoff oder Jitter und haben auch Prinzipien wie Circuit Breaker und Token Bucket Retry Systeme und so weiter erwähnt. Punkt ist, wir haben ziemlich viel über die Art und Weise gesprochen, wie ein Client, ein System, ein HTTP-Client oder ähnliches Requests an andere Systeme sendet. Und damals habe ich diese Episode gepitcht und der Wolfgang kam, so wie er oft ist, mit so einer negativen Attitüde an den Tag und sagte, ganz im Ernst, kriegen wir doch überhaupt mit Timeouts überhaupt eine Episode hin?
Es ist diese Grundeinstellung gegenüber deinen Lieblingsthemen. Das muss ich einfach immer heranziehen, diese negative Grundeinstellung, damit wir da auf einem sinnvollen, balancierten Level dann unterwegs sind.
Ende vom Lied war dann, dass die Episode 204 über eine Stunde geht, dass wir den Wolfgang überzeugen konnten, dass hinter dem Thema Timeouts und HTTP-Requests deutlich mehr steckt.
Moment, wer ist wir? Ist das schon Pluralis Majestätis, was du da machst? Oder?
Nein, wir sind ich und die Community, denn das Feedback zu dieser Episode war enorm positiv. Es wurde sich sogar mehr im Bereich Resilience Engineering gewünscht, mehr einen ähnlichen Tiefgang. Und was soll ich sagen? Ich respektiere unsere Community. Euer Wunsch ist mein Befehl und ihr habt Glück. Das Thema Resilience Engineering ist ja sehr groß mit sehr vielen Facetten. Da geht es ja in der Regel nicht nur um Request Response, aber ich dachte mir, wenn wir nochmal einen zweiten Part vom Thema Resilience Engineering machen, dann lass uns doch einfach da anknüpfen, wo wir abgeschlossen haben mit der Episode 204. Denn wir bleiben nämlich bei Client-Systemen und wir bleiben auch bei, wie versendet man eigentlich einen HTTP-Request, beziehungsweise was kann man denn eigentlich alles so tun, wenn man diesen HTTP-Request senden möchte und vielleicht nicht die Antwort bekommt, die man haben möchte, beziehungsweise nicht so schnell bekommt und so weiter und so fort. Und deswegen, lieber Wolfgang, bringe ich dir heute etwas über einen sogenannten Absicherungsantrag bei.
Du folgst wirklich unserer Community, nachdem sich ja viele Leute immer beschweren, dass wir ständig englische Begriffe verwenden und zu wenig deutsche, hast du jetzt den Absicherungsantrag mit reingebracht. Wie ich dieses englische Wort Request Hatching gelesen habe, habe ich als erstes an Hedgehog gedacht, an den Igel. Hat's was damit zu tun?
Habe ich auch gedacht. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Aber ich habe es wirklich versucht, irgendwie ins Deutsche zu übersetzen. Absicherungsantrag ist das, was mir DeepL zurückgegeben hat. Ich gebe zu, ich habe keine Ahnung und diese Recherche habe ich jetzt nicht gemacht, woher das Wort kommt oder ähnliches.
Ja, es ist relativ easy. Hedge ist eine Absicherung. Es gibt ja auch die Hedgefonds, die eben nicht nur darauf wetten, dass der Börsenkurs nach oben geht, sondern auch nach unten geht und sich dadurch absichern. Und daher Absicherungsantrag.
Ja, aber ob Request Hatching wirklich was mit Absicherung zu tun hat, weiß ich nicht. Man kann das ein bisschen so drehen, aber da möchte ich jetzt nicht vorgreifen. Und da das ja sozusagen Teil 2 von Resilience Engineering ist und wir immer noch auf der Client-Seite sind, lieber Wolfgang, wir stellen uns ja immer die Frage, wenn wir eine Podcast-Episode aufnehmen, wenn jemand diese Episode hört, was bleibt hängen? Und ich möchte jetzt von dir wissen, was ist dir aus der Episode 204 Resilience Engineering zum Thema Retries, Backoff, Timeouts und Jitter hängen geblieben?
Dein Abschlusssatz, verwende die Defaults deiner Library, die du verwendest.
Auch schön. Gut, dann übernehme ich mal ganz kurz deinen Lehrerpart, wenn man so möchte. Im Endeffekt ging es darum, Nur weil ein HTTP-Request fehlschlägt, heißt das nicht, dass man nicht mehr an die Antwort kommt, sondern man kann ja einen Retry machen. Diesen Retry sollte man natürlich nicht in einer Vorschleife machen oder in einer While-Schleife und einfach auf das Subsystem hämmern mit ganz vielen Anfragen, sondern man sollte so ein bisschen das Subsystem respektieren, indem man zwischen den HTTP-Anfragen zum Beispiel mal ein paar Sekunden wartet oder ähnliches. So, wenn das jetzt ganz viele Clients machen, dann hämmern die natürlich immer in einem vorhersehbaren Intervall auf dem Subsystem rum. Deswegen sagt man, okay, man nimmt da so eine Variable dazwischen, wie zum Beispiel einen Exponential Backup, wie zum Beispiel eine Zufallszahl, damit nicht alle Systeme gleichzeitig auf dem Subsystem rumhämmern. Oder man sagt sogar, man führt den ersten Request aus, dann wartet man 2 Sekunden, dann führt man den zweiten Request aus, dann wartet man 4 Sekunden, den nächsten Request 8 Sekunden und so weiter und so fort. Also man verlängert einfach die Anzahl zwischen den Requests unter der Annahme, dass das Subsystem Probleme hat zu antworten, um ihm dann mehr Zeit zum Recovern zu geben. Und da gibt es dann natürlich ganz viele andere Methoden noch, die wir auch in der Episode beschrieben haben.
Jetzt redest du ständig von Hämmern und eigentlich haben wir damals besprochen, wie man ein netter Client ist und das Backend schont, würde ich fast sagen, also nicht bösartig einfach drauf loshämmert. Und jetzt kommst du mit Request-Hatching um die Ecke, wo es wieder darum geht, noch mehr Hämmer aufzubauen. Also du scheinst die Hämmer zu lieben.
Ja und nein. Es sind unterschiedliche Sichtweisen, wo wir gerade darüber gesprochen haben, nett zu dem Subsystem zu sein und ein toller Client zu sein und auch die freien Ressourcen und Kapazitäten zu respektieren, gehen wir jetzt auf eine andere Sichtweise. Und zwar sagen wir, was können wir auf Client-Seite tun, um möglichst lange Request-Zeiten zu vermeiden? Also springen wir mal rein. Was ist Request-Hatching? Request-Hatching kann man folgendermaßen beschreiben. Du schickst denselben Request parallel oder zeitversetzt, das kommt gleich drauf an, erklären wir gleich warum, an mehrere Backends und verwendest die erste Antwort. Alle anderen Requests werden abgebrochen. Kurzum, du fadest also aus. Stell dir vor, du hast eine Datenbank und stell dir vor, du hast diese Datenbank mehrfach repliziert. Jetzt willst du eine Antwort von dieser Datenbank und du sendest eine SQL-Query an alle Replika. Wahrscheinlich kommen die Requests in unterschiedlichen Zeiten zurück. Du nimmst dir also den ersten Request und brichst die anderen Queries alle ab. Das ist Request-Hatching.
Okay, das heißt, du machst jetzt alles noch schlimmer. Statt einer Anfrage sendest du überall 2 Anfragen. Hast du gerade geglaubt, irgendwas ist kaputt? Ja, siehst du, so geht's mir auch oft. Und dann brauche ich unbedingt einen Kaffee. Oder wie der Andi sagen würde, einen Kaffee. Und für diese Koffeinenergie, die ihr uns durch diese Kaffeespenden bereitstellt und die es uns eigentlich erst ermöglichen, diese Episoden zu produzieren, möchten wir uns einmal bedanken. Und zwar bei den letzten Spendern. Daniel, Jakob, Peter, Alfred, Florian, Michel, Timo, David, Lukas, Adrian, Nico, Matthias, Wolfgang, by the way, schöner Name, Elias, Björn, Franco, Dominik, Paul und Fabian. Und egal, ob ihr uns einen Kaffee sponsert oder vielleicht sogar ein Kaffee-Abo wie der Fabian oder einen ganzen Monatsbedarf an Kaffee wie der David, wir schätzen jeden einzelnen Kaffee und freuen uns wirklich über dieses ganze Koffein-Feedback. Vielen Dank von Andi und von mir und jetzt geht's auch schon wieder zurück zur Episode.
Könnte man so sagen. Also du siehst das jetzt aus der negativen Seite und da kommen wir jetzt gleich zu, warum dies auch negativ sein kann. Ich sehe das aber eher mal aus der ganzen Frage, okay, warum kommt diese ganze Thematik überhaupt auf? Wieso macht man das Ganze überhaupt? Ich meine, im Endeffekt bei den modernen IT-Systemen und bei verteilten Systemen, da blickt ja kaum noch wer durch. Und Requests bleiben gelegentlich mal hängen. Und jetzt wird der Techniker fragen, ja, was heißt denn gelegentlich bleiben die mal hängen? Jeder, der schon mal die ganze Sache gedebuggt hat, der weiß ganz genau, es gibt etliche Gründe. Der Garbage Collector macht mal irgendwie so eine Stop-of-the-World-Pause, dann hast du Netzwerk-Jitter, du hast ungleichmäßige CPU-Loads auf den Systemen, du hast vielleicht eine Contention in irgendwelchen Storage-Layern oder in irgendwelchen Datenbanken halt, wo mehrere Prozesse auf die gleiche Ressource zugreifen wollen und sich gegenseitig blocken. Dann hast du vielleicht irgendwelche Locking-Situationen, dass irgendeine Ressource nicht verfügbar ist. Du hast vielleicht ein Subsystem, was gerade einen Thundering hört, abfedern muss oder. Also im Endeffekt gibt es etliche Gründe, warum ein Request in einem großverteilten System oder vielleicht auch in einer Microservice-Architektur einfach in die Binsen gehen kann. Jetzt kannst du natürlich alles immer komplett debuggen und dann hast du vielleicht den Grund gefunden, wie zum Beispiel, ja, wir hatten einen Netzwerk-Jitter. Netzwerk-Jitter würde man sagen, okay, das ist so die Schwankung in der Paketlaufzeit innerhalb von einem kurzen Zeitraum. Also es bedeutet, wenn zwei Pakete denselben Weg durchs Netz gehen, dann kann das sein, dass die ab und zu mal unterschiedliche Längen brauchen. Das liegt unter anderem an Queuing-Systemen, auf den Switchen, auf den Routern. Also es kann an Retransmissions liegen, das kann an unterschiedlichen Routing-Faden liegen und so weiter und so fort. Aber jetzt hast du festgestellt, okay, du hast das auf das Netzwerk zurückzuführen, aber jetzt wechselt es ja nicht die komplette Netzwerkinfrastruktur, nur weil es herausgefunden. Und da kommt natürlich dann jetzt das Request-Hatching ins Spiel, um diese Thematik halt mal abzufedern.
Also wie läuft die ganze Sache ab in der Praxis jetzt?
Ich beschreibe jetzt nur eine Art von Request-Hatching. Welche Arten es gibt, kommen wir gleich zu. Aber im Endeffekt hast du einen Client, der schickt Request A an Backend Node 1. Dann wartet der Request eine gewisse Zeit. Das ist halt in der Regel, ich sag mal, so einen Timeout, den du definierst. Den nennt man den Hatch Threshold. Und wenn der Request zu lange dauert, also länger als dein Schwellenwert ist, dann feuerst du einen zweiten Request ab. Der Request ist der gleiche Request, der geht aber an Backend Node 2.
Das heißt aber, dass du nicht automatisch zwei Anfragen schickst, wie du ursprünglich erklärt hast, sondern du hast da schon irgendwie einen Abstand in dem Fall zwischendrin durch deinen Threshold. Also du sendest nicht im selben Moment zwei Anfragen los.
Die Antwort ist ja und nein. Da kommen wir gleich zu. Dann hast du zwei laufende Requests. Der eine läuft länger als der andere. Und die erste Antwort, die zurückkommt, gewinnt. Und alle anderen offenen Requests, die droppst du, die cancelst du. Es handelt sich hierbei also, wenn du so möchtest, um eine Art kontrollierte Redundanz. Weil, ich habe ja gerade gesagt, ab und zu gehen mal Requests flöten oder brauchen länger oder ähnlich.
Ja, dann hast du den Namen ja schon erklärt. Hatching, absichern.
Weiß ich jetzt nicht, ob man das absichert, deswegen. Aber jetzt ist die Frage, okay, warum macht man das und warum sichert man denn eigentlich alles ab? Und zwar geht es eigentlich nur um die P99-Latenz. Du möchtest halt die Antwortzeiten deines Systems in irgendeiner Art und Weise kurz halten.
Für alle, die es jetzt nicht wissen, was ist P99?
Okay, dann müssen wir jetzt aber mal ganz kurz einen anderen Gedankenstrang aufmachen. Und ich sag mal, wir machen jetzt mal so einen Exkurs in das Thema Latenz. Also im Endeffekt, wenn man über P95, P99, P99.9 spricht, dann spricht man eigentlich über sogenannte Perzentile, die beschreiben, wie schnell oder langsam ein bestimmter Anteil deiner Request beantwortet. Nehmen wir mal als Beispiel, P50 ist der klassische Median, ja, nicht das arithmetische Mittel, sondern der Median, der sagt, 50% aller Requests sind schneller, 50% aller Requests sind langsamer. Dann sagt man zum Beispiel bei der P99-Perzentile, 99% aller Requests sind schneller, nur 1% sind langsamer. Und umso weiter du die Perzentile eingrenzt, 99.9, 99.9 aller Requests sind schneller, das zeigt dran eigentlich die extremen Latenzspikes, ja, von 0,1% der langsamsten Requests deines Systems.
Aber warum interessieren mir jetzt plötzlich 1% von meinem System? Das ist ja irgendwie, wenn eh 99% passen.
Kannst du so sehen, ja, da kommt jetzt immer so ein bisschen das Gefühl der Menschen hinzu. Ich habe ja gesagt, Request-Hatching machen wir dafür, um die Antwortzeiten von deinem System schnell zu halten. Im Bereich Observability und Monitoring wird eigentlich gesagt, okay, P99 ist wichtiger als der Durchschnitt, weil einzelne sehr langsame Requests die gesamte User-Experience ruinieren können. Also nehmen wir mal an, du hast eine App und du klickst da 10-mal rum. Die ersten 9 Klicks werden wirklich schnell beantwortet, 50 Millisekunden, alles gut. Der letzte Klick dauert 2 Sekunden. Dein Gefühl wird sein, oh, die App ist sehr langsam, scheiße. Und das ist völlig egal, ob die Daten stimmen oder nicht. In diesem Fall ist leider das Gefühl, was du hast, die Realität, die dann nicht mit den Daten übereinstimmt. Aber
eben, P99 würde ja heißen, dass ich 100 Klicks machen muss, um überhaupt mal was Langsames zu sehen. Also die Chance ist ja sehr gering.
Hast du schon mal so ein Tool installiert, wie oft du mit der Maus irgendwo hinklickst auf deinem Computer? Oder gibt es ja auch so Spaßtools, wie viele Kilometer du mit der Maus zurücklegst und so? Worauf ich eigentlich hinaus möchte, denkst du, 100 Klicks sind viel?
Ja, kommt darauf an, wie viel ich natürlich mache in der jeweiligen App, aber sind schon viel, 100 würde ich sagen.
Ich denke, du hast heute alleine schon mehr als 100 Mal im Slack geklickt. Ich denke nicht, dass 100 Requests viel sind. Aber um deine Frage vielleicht zu beantworten, jetzt nicht auf die Klicks, nehmen wir mal eine Microservice-Architektur. Die verstärkt nämlich diese ganze P99-Thematik, weil du hast hier einen Multiplikationseffekt. Sagen wir, ein typischer Request ruft mehrere Subservices auf. Die sind nicht alle parallel, sondern auch hintereinander gestellt. Und jetzt sagen wir, ein User-Request braucht 20 Remote-Procedure-Calls in deiner Microservice-Architektur. Wenn nur jeder Call eine 1%ige Chance auf Langsamkeit hat, also P99, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein Request langsam ist, 18%. Wie rechnet man das? 1 minus 0.99 hoch 20, weil du 20 Calls machst. Das bedeutet, fast jeder fünfte User-Request ist langsam, obwohl jeder Service einzeln fast perfekt aussieht. Es muss also gar nicht 20 aktive Klicks von dir sein. Es reichen also eigentlich 5 Klicks in einem Microservice-System, was 20 Remote Procedure Calls intern abfeuert.
Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, wenn du das auf die Gesamt-Requests siehst und du hast 10.000 User und nur 1% sind betroffen, P99, dann hast du trotzdem 100 unglückliche User. Und dann ist die Frage, willst du 100 unglückliche User akzeptieren, auch wenn es im Gesamten natürlich nur 1% ist, aber es können im Endeffekt trotzdem viel Menschen sein und viele Leute am Ende betreffen. Und wenn du jetzt davon ausgehst, dass unhappy User vielleicht das Abo kündigen von deiner SaaS-Plattform, dann wäre es schlecht, wenn 1% unhappy wären jeden Tag und dann vielleicht das Abo kündigen. Dann hättest du 1% deiner User verloren jeden Tag. Also von dem Standpunkt, wenn du es auf alle siehst, ist es natürlich auch ein großes Problem.
Und jetzt um die ganze Thematik vielleicht sogar ein bisschen zu vereinfachen. Wir können jetzt uns die ganze Zeit darüber streiten, was ist denn jetzt der richtige Wert? P90, P99, P50? Auf welche Metrik stürzen wir uns denn? Da hat sich die Industrie etwas ausgedacht, und zwar Abkürzungen mehr oder weniger. Und zwar redet man eigentlich auch von Head Latency und Tail Latency. Head Latency ist eigentlich die Latenz der schnellen Mehrheit aller Requests oder umgangssprachlich, wie schnell das System eigentlich oder normalerweise reagiert, zum Beispiel beim lokalen Testen oder unter Last. Übersetzt würde man da eigentlich über P50 und P90 reden, ja, so in dem Bereich. Die Tail Latency ist aber eigentlich die Latency, die man versucht zu optimieren. Das ist die Latenz der langsamen Requests, also wirklich der Spikes, der Ausreißer. Ja? Und da sieht man eigentlich die seltenen, aber extrem langsamen Requests. Und da redet man dann von P95, P99 und P99. Also das sind also die Spikes, die entstehen, wenn der Garbage Collector mal eine Pause macht, Contention, Netzwerk-Jitter und so weiter und so fort. All das, wovon ich gerade gesprochen habe.
Es hängt natürlich auch davon ab, was du einfach für Anforderungen hast. Wenn du in einem Real-Time-System bist, zum Beispiel, wo du das Licht ein- und ausschaltest mit einem Schalter, dann hast du da wahrscheinlich andere Anforderungen als an ein System, was im Hintergrund asynchron irgendwelche Daten nachlädt. Und dementsprechend musst du natürlich auch anders reagieren. Also es kommt auf die Requirements natürlich auch drauf an.
Ja, natürlich. Aber im Endeffekt überall, wo der Kunde auf einen synchronen Request wartet, willst du eigentlich die Tail Latency optimieren? Denn im Endeffekt kann das auch bedeuten, dass reale Workflows, also nicht nur einzelne Requests, die Sub-Requests auf Microservice gebremst werden, sondern auch reale Workflows. Nehmen wir mal einen E-Commerce-Shop. Ja? Du packst das in den Warenkorb, gehst in den Checkout, machst das Payment und alles ist super snappy. Ja? Wirklich 200 Millisekunden, bam, bam, bam. Ja, so schnell hast du noch nie eingekauft, Wolfgang. Und dann drückst du auf Bestellen und dann dauert die ganze Sache 6-7 Sekunden. Im Endeffekt hängt wegen der Tail Latency, wegen dem Spike, der komplette Workflow zum Einkaufen.
Okay, wenn wir jetzt von einem ganzen Ausflug wieder zurückkommen und du ja jetzt schon die Motivation eigentlich mitgebracht hast, okay, man will die Tail Latency verringern und das funktioniert natürlich mit Request Hatching. Habe ich da nicht wieder ein Problem, beziehungsweise entstehen da nicht wahnsinnig viele Kosten, wenn ich jetzt anfange, irgendwie Requests doppelt zu senden in meinem System? Also ist das Ganze nicht dann auch kontraproduktiv?
Ja, du formulierst das gerade so, dass im Standardfall immer mehrere Requests rausgehen. Aber ich habe ja gerade beschrieben, das ist ja nicht der Fall, wegen dem Hatching-Threshold. Du kannst also sagen, jeder Call, den ich von meinem Client versende, muss innerhalb von 200 Millisekunden zurückkommen. Du sendest einen Request, der Call dauert länger, 200 Millisekunden sind verstrichen, und dann sendest du einen neuen raus. Alle Calls, nämlich P90 zum Beispiel, 90% deiner Calls kommen in unter 200 Millisekunden runter. Top, dann versendest du ja keinen zweiten Request. Das bedeutet, das Hatching optimiert ja eigentlich nur die Tail Latency und nicht deine Head Latency von P50 bis P90, die wir gerade definiert haben. Man kann aber auch sagen, und das ist nämlich der Hauptpunkt, desto größer dein System wird und desto mehr Services in deiner verteilten Architektur involviert sind, desto mehr Tail Latency hast du ja. Umso mehr Requests, umso größer das System, mehr Probleme treten auf und so weiter und so fort. Das bedeutet, Edge Cases, also deine Ausreißer, sind dann leider, auch mit erhöhtem Traffic, keine Edge Cases mehr, weil, du sagtest ja gerade schon, wenn du 10 oder 100.000 Besucher hast, dann ist das leider fast täglich der Fall. Und da muss man jetzt sagen, ist es wirklich teurer, doppelte Requests zu senden? Denn der Gedanke ist ja, perfekte Hardware kostet wirklich viel Geld. Perfekte deterministische Software ist eigentlich unmöglich zu schreiben. Und einen zusätzlichen Request zu senden in 1% der Fälle kostet fast nichts. Also im Endeffekt kann man sagen, es ist effizienter, ein paar Requests doppelt zu senden, als fast jede Komponente perfekt zu machen. Weil in deinem Beispiel sagst du nämlich, ja, dann stellen wir mal Hardware daneben, weil das wäre nämlich dann die Alternative.
Und das Schöne ist, man kann das sehr gut berechnen. Also ist es mir das wert, einen Node mehr aufzusetzen oder einen Computer mehr aufzusetzen unter Umständen und damit 0,8% meiner User glücklicher zu machen, was durchaus sehr viele User sein können.
Ja, das Lustige ist, ich habe vor kurzem noch eine Statistik gelesen, und zwar die realen Kosten eines Software-Systems oder auch eines Hardware-Systems kommen nicht durch die Anschaffung oder nicht durch die Erstellung, sondern die wahren Kosten kommen durch die Lifetime dieses Systems, durch die Maintenance-Kosten, durch die Migrationskosten und so weiter und so fort. Das bedeutet also, wenn du jetzt sagst, ich kann das sehr toll berechnen, was mich ein neuer Server kostet, dann ist das ja fast auch schon irgendwie zu kurz gedacht, denn du klammerst ja gerade nur die Kaufkosten auf.
Ja, ja, ich kann ja den Rest auch berechnen, aber ich weiß nun mal relativ genau, was kostet mich ein Node im Normalfall und kann das dann vielleicht auch wirklich 1:1 umlegen. Und üblicherweise, wenn man natürlich nur zu einem System eine Node hinzufügt, heißt es ja noch lang nicht, dass automatisch die Latency besser wird, weil dieser zusätzliche Server kann natürlich genauso wieder einen Garbage Collector gerade am Laufen haben. Also die Probleme hast du ja immer und nur durch das Duplizieren auf der Client-Seite schaffst du das dann überhaupt, die Tail Latency anzugehen.
Jetzt könnte man natürlich aber sagen, okay, das klingt ja wie geschnitten Brot. Warum macht das eigentlich nicht jeder? Gibt natürlich auch ein paar Nachteile, ist natürlich auch abhängig von dem System. Aber der Wolfgang hackt ja die ganze Zeit auf dieser, hör mal, du, Andi, du machst ja mit deinen doppelten Requests mehr Last rum. Ja, ja, im Endeffekt hat er natürlich auch recht. Ne? Wenn du immer doppelte Requests sendest, kann das natürlich auch sein, dass du dein Backend killst. Gar keine Frage. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir diesen Hedge-Threshold definieren und sagen, okay, wir hedgen also nur, wenn der erste Request den P95-Perzentile überschritten hat. Achtung, du merkst schon, du musst erstmal wissen, was dein P95 ist. Das bedeutet, ohne Observability, ohne ordentliches Monitoring, brauchst du mit Request-Hedging einfach gar nicht anzufangen. Und du musst es halt natürlich schon ein bisschen wissen, damit du ungefähr weißt, wie viel doppelte Requests auch du sendest und ob dein Backend dir das Ganze natürlich abfedern kann.
So, jetzt komme ich natürlich als Datenbackler um die Ecke und frage mich natürlich schon, kannst du das immer anwenden? Jetzt, wenn du da Geld transferierst in der Datenbank, kannst du da dann einfach zweimal einen Request losschicken, transferier mir mal da 500 Euro von Konto 1 auf Konto 2.
Wenn Konto 1 dein Konto ist und Konto 2 mein Konto, dann würde ich sagen, ja, bitte. Ja, mach vor dem Request-Hedging keinen Stopp. Aber nein, Idempotenz ist in der ganzen Thematik natürlich Pflicht. Und das bedeutet natürlich auch, für manche Systeme ist das jetzt hier nicht geeignet. Ja, Geld transferieren oder Geld abbuchen, dann generell Transaktionen erzeugen, ist eine schwierige Thematik. Aber wie Request-Hedging bei Datenbanken und bei schreibenden Prozessen aussieht, kümmern wir uns vielleicht auch noch drum. Aber im Endeffekt musst du sicherstellen, dass dein Backend-System oder deine Requests idempotent sind. Also oder dein Backend muss mit Duplikaten umgehen können. Es ist eine schwierige Thematik, besonders bei Transaktionen. Also du kannst es nicht überall anwenden.
Im Normalfall sollten Backend sowieso in diese Richtung gebaut sein, weil wenn mein Client irgendwie ein Connection-Problem hat und der User vielleicht dann nochmal auf den Button drückt oder sowas, dann kann es auch sein, dass natürlich zwei Requests eintreffen. Das heißt, im Idealfall sollte ein Backend es eigentlich schon können, aber natürlich, wenn man das bewusst auch nochmal macht, muss man vielleicht dementsprechend auch sicherstellen, dass dieses Backend versteht und vielleicht nicht komplett aus dem Konzept geworfen wird.
Und es gibt ja auch manche Situationen, da ist es vorteilhaft, wenn der User auch wirklich einfach nur einen Fehler kriegt, ja? Bei Geld abbuchen zum Beispiel.
Ich meine, man kann natürlich da schon viel machen und viel herumbauen und vielleicht eindeutige IDs, damit das Backend das identifizieren kann und so weiter. Also man kann da schon einiges machen. Die Frage ist, ob es dann in so einem Case, wenn es wirklich um den klassischen Schreibzugriff geht, ob man diesen Mehraufwand, diese Komplexität überhaupt in Kauf nimmt oder ob man da mehr auf die Read-Zugriffe geht, die einfach üblicherweise leichter sind und leichter zu handeln sind und auch üblicherweise in den meisten Systemen die Hauptlast sind auf das Backend.
Ja, du sprichst ein gutes Thema an und zwar Komplexität, nicht nur auf dem Backend-System, weil im Endeffekt empfängt das Backend-System ja zwei Requests mit identischem Payload, gegebenenfalls bei einem Schreibzugriff auf unterschiedlichen Nodes. Und da Transaktions-IDs über Nodes zu sharen und keine doppelten Einträge zu haben, na, du merkst schon, das wird relativ tricky. Kannst du machen, wenn du ein zentrales Log hast, ja, dann rennst du aber wieder in die Log-Contention und ne, bla bla bla. So, und da, das wollen wir ja alles umgehen. Aber auch die Komplexität, die wird ja nicht geringer, denn im Endeffekt versendest du einen HTTP-Request oder wir gehen jetzt einfach mal aus von einem HTTP-Request. Du hast Themen wie Timeouts, Jitter, Retries, was wir ja auch schon besprochen hatten dabei. Dann fügst du noch Hatching hinzu, das bedeutet, du feuerst mehrfach den Request und dann kommt eine Antwort zurück und dann musst du die anderen Requests, wo die noch nicht zurückgekommen sind, ja alle canceln. Also du merkst schon, deine Sprache muss irgendwie concurrent-fähig sein.
Ja, nicht nur die Sprache muss fähig sein, du musst sie implementieren. Außer es macht jetzt irgendeine Library, aber üblicherweise machst du es in irgendeiner Form selber, weil da ja schon Business-Logik auch mitspielt. Und dann musst du plötzlich parallel programmieren und in diese ganze parallele Welt eintauchen und das auch behandeln und eben, wie du richtig sagst, andere alte Requests löschen oder invalid setzen. Also das sind schon komplexe Vorgänge, die man erstens vielleicht wegkapseln möchte. Also vielleicht gibt es eine gute Library oder ein Team, das das übernimmt. Oder man muss sich halt selber damit beschäftigen, aber da steigt die Komplexität. Und da sieht man dann auch schon, dass dieses Hatching vermutlich eher für Bereiche gedacht sind, wo man wirklich sehr viele Requests hat, wo man auch genug Human Power hat, um das Ganze zu implementieren.
Ob man das jetzt alles komplett irgendwie immer selbst programmieren muss, würde ich mal sagen, nee, denn gute HTTP-Libraries haben sowas auch drin. Ja? HTTP-Libraries, die halt sehr exzessiv in diverse Richtungen gehen, auch im Bereich des Resilience. Zum Beispiel Hystrix von Netflix ist einer der Java-Libraries auf dem Markt, die wohl so der Platzhirsch da sind. Aber man könnte auch sagen, okay, wenn das Client-System die Hatch-Request sendet und dann irgendwie abbricht, dann kann man jetzt auch auf dem Subsystem, das welches die Anfrage entgegennimmt, natürlich auch noch ein paar Sachen machen. Denn die Requests werden vom Caller werden abgebrochen. Abgebrochen heißt in diesem Kontext ja, der Caller bricht den Request ab. Das heißt nicht, dass das Subsystem unbedingt den Request auch abbricht oder vielleicht noch zu Ende führt, eine Antwort gibt und die Antwort weggeschmissen wird. Das ist natürlich dann auch nochmal so eine Lastfrage und Komplexitätsfrage, die man sich in seinem System stellen muss. Denn es ist stark abhängig von deiner Anfrage, von deinem Request, welche Last auf den Subsystemen erzeugt wird. Aber wenn das jetzt zum Beispiel auch wieder eine Microservice-Architektur ist mit 5, 6 weiteren Subsystemen, dann macht es natürlich auch schon mal Sinn, den Request auf den Subsystemen auch abzubrechen. Und jetzt stelle ich dir mal die Frage, Wolfgang, wie viel HTTP-Services hast du denn bereits implementiert, wo du aktive Request-Cancellation als Request-empfangendes System eingebaut hast?
Unmengen, massig, aber du verdienst es nicht, dass ich dir die jetzt erkläre und sage, natürlich.
Es ist nämlich auch ein Fall, den man sonst natürlich kaum hat, obwohl es eigentlich Standard sein sollte.
Aber wie du schon richtig sagst, die Subsysteme sind ja auch noch ein Problem, weil sogar wenn ich das jetzt einbaue und hinten dran irgendwie einen Request zur Datenbank habe, da muss ich erstmal checken, kann ich überhaupt dieses Request zur Datenbank abbrechen und so weiter. Also ist ja kaskadierend dann, auch meine Subsysteme müssen sie wieder unterstützen. Und da habe ich mich ehrlich gesagt auch noch nie damit beschäftigt. Also ich wüsste nicht mal, ob ein Datenbank-Client irgendwie ein ordentliches Cancellation unterstützt. Hatte ich noch nie gebraucht, um ehrlich zu sein.
Also die Antwort ist ja. Fast alle Datenbank-Clients, mit denen ich zumindest in letzter Zeit gearbeitet habe, unterstützen das. Aber das ist ja auch faszinierend, ne? Allein von dieser kleinen Konversation hier, HTTP-Requests rumsenden, das macht ja jeder. Das ist der Standard. Und jedes Tool, was du eigentlich auf GitHub findest, sollte das doch eigentlich eingebaut haben.
Okay, also nachdem ich ja noch nie sowas programmiert habe, wie funktioniert denn das rein technisch? Du sagst ja, mit der Datenbank funktioniert das. Wie funktioniert das mit einem HTTP-Request? Wie kann ich das überhaupt machen in der Realität? Mache ich da einen neuen Endpunkt, um irgendwas zu canceln? Kriege ich da Request-ID? Also wie funktioniert das dann in der Realität?
Nee, die tolle Thematik ist ja dieses TCP/IP, dieses Protokoll, was wir immer für Netzwerkkommunikation nutzen, ne?
Schon mal gehört, ja?
Ja, OSI-Schichtenmodell und so weiter und so fort. Und dann kennst du ja sehr wahrscheinlich auch die Befehle SYN und ACK und so weiter und so fort, oder?
Schon mal gehört, ja?
Ja. Und das Wissen musst du halt jetzt haben, um das jetzt alles mal ein bisschen zu verstehen. Und du hast ja wahrscheinlich auch schon mal von HTTP Version 1 gehört und HTTP 2 und vielleicht sogar HTTP 3, also Quick und so, oder?
Natürlich.
Surprise, surprise, die funktionieren alle anders. Fangen wir mal ganz vorne an. Falls du noch HTTP 1 verwendest, muss ich dir leider sagen, es existiert da leider kein Cancel-Signal. Also im HTTP-Protokoll gibt es sowas nicht wie Requests abbrechen oder ähnliches.
Auch 1.1 nicht, schätze ich mal, oder? Weil das ist ja so der Klassiker.
Genau, ich gehe jetzt nur auf die Major-Version. Aber im Endeffekt basiert da alles auf der TCP-Verbindung selbst. Und zwar, wenn vorne ein Request gecancelt wird am callenden System, dann wird eigentlich klassisch nur ein FIN-Befehl gesendet und dann wird die Verbindung einfach mittendrin sauber geschlossen und der Server bekommt dann read dann einen End-of-File, also einen EOF-Fehler. Ne? Hast du vielleicht schon mal gesehen, ist dann oft so eine Sache wie Connection Reset by Peer oder Broken Pipe. Bei schreibenden Befehlen ist das meist so ein Reset-Befehl, der dann über die Netzwerkleitung geschickt wird, aber da muss dann der empfangende Service ein bisschen darauf achten, welcher TCP-Befehl da kommt.
Wenn man Websockets verwendet, ist das überhaupt schon möglich gewesen mit HTTP 1? Bin jetzt selber überfragt. Aber mit Websockets müsste es eigentlich funktionieren. Ich glaube, dass die noch auf HTTP 1 aufbauen.
Sehr gute Frage. Offen gesprochen, keine Ahnung. Ich mache nicht so viel mit Websockets selbst. Aber jetzt mal eine ganz kurze Google-Recherche besagt, dass wenn du eine Websocket-Verbindung auf HTTP 1 aufmachst, dass dann der Websocket-Kollege direkt sagt, hör mal, Kollege, HTTP 1 ist zwar schön und gut, aber wir machen jetzt erstmal einen Protokollwechsel und geht dann auf ein anderes Protokoll und dann geht er, glaube ich, auf klassisch TCP.
Nachdem du in beide Richtungen kommunizieren willst, ist es wahrscheinlich mit HTTP 1 auch eher schwierig, ja.
Genau, aber da bin ich dann jetzt auch nicht der Experte, da kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen.
Und da müsstest du es natürlich trotzdem noch selber implementieren, die Funktionen, um was abzubrechen natürlich.
Wie du schon merkst, da kommst dann auf die Library deiner Programmiersprache drauf an, wie tief die geht, wie gut die implementiert ist und so weiter und so fort. Aber, Wolfgang, du bist zwar alt, ja, aber ich hoffe, dein Stack ist moderner, deswegen nutzt du ja HTTP 2, oder?
Natürlich. Kämpfe jedes Mal mit meinem Nginx-Proxy, damit er HTTP 2 sauber durchreicht.
Wundervoll. Denn HTTP 2 selbst arbeitet mit sogenannten Streams, also nicht mit einzelnen TCP-Verbindungen. Und eine TCP-Verbindung hat viele parallele HTTP 2-Streams. Und bei HTTP 2 gibt es ein Cancel- bzw. Reset-Signal auf Stream-Ebene. Das ist das Reset-Stream-Frame. Und da kannst du sogar einen Fehlercode angeben, weswegen der Stream hier gecancelt wird und der Client, also und der Server, der den Request entgegennimmt, kann darauf dann reagieren. Jetzt ist es aber so, in der modernen Welt ist alles natürlich leider nicht ganz so einfach, denn man hat in der Regel einen Reverse Proxy davor oder einen Load Balancer und so weiter und so fort. Und diese zusätzliche Infrastruktur, die können natürlich diese Request-Abbrüche in irgendeiner Art und Weise absorbieren. Ja? Ein Request kommt von deinem System auf einen Load Balancer, der nimmt den Request entgegen und der Load Balancer hält eine stehende Verbindung zu deiner App. Ja, ist halt nicht ganz so geil, wenn vorne der Request abgebrochen wird und der Load Balancer den dann absorbiert und dann die stehende Verbindung einfach stehen lässt. Ja? Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Aber die Praxis ist da ein bisschen klüger und zwar die Proxys reagieren in der Regel richtig und brechen dann die Verbindung zum Backend ebenfalls ab, weswegen deine App dann eigentlich den Cancel-Command auch mitkriegen würde.
Jetzt in meiner schönen asynchronen TypeScript-Welt ist das ja alles kein Problem, auf so Events zu reagieren. Wie funktioniert das bei dir in Go? Musst du da irgendwie 100 parallele Prozesse aufmachen oder sonst irgendwelche komischen Dinge?
Das Tolle ist in Go, all das, was ich gerade erzählt habe, ist nativ implementiert. Und zwar jedem HTTP-Request gibst du einem sogenannten Kontextobjekt mit. Und dieses Kontextobjekt ist genau das, was ich hier gerade spreche. Ja, es hat ein Timeout und es hat eine Deadline und allem sowas. Und das Tolle ist, auf der Serverseite, wenn ich einen HTTP-Request bekomme, bekomme ich in dem Kontextobjekt die Möglichkeit, auf ein Event zu lauschen, ob der Request von vorne gecancelt wurde. Das ist alles nativ integriert.
Das ist ja asynchron dann, oder?
Ja, unten drunter natürlich.
Aber du wirst dann aus deinem prozeduralen Flow rausgerissen, wenn du auf ein Event reagierst. Wenn du jetzt gerade mit der Datenbank kommunizierst und auf die Datenbank wartest und da fliegt jetzt dieses Event rein, wirst du dann rausgerissen aus deinem aktuellen Kontext.
In der Regel launchst du eine Go-Routine, also einkommende HTTP-Requests werden eh in einer eigenen Go-Routine abgefrühstückt. Das bedeutet, jeder Request ist sein eigener kleiner Prozess, wenn er so möchte. Und Achtung, ja, liebe Community, nehmt mich jetzt nicht mit dem Wort Prozess auseinander. In Go ist das alles ein bisschen anders. Es ist kein realer Prozess und es ist auch kein realer Thread, sondern es ist eine sogenannte Go-Routine. Und mehrere Go-Routine können in einem Thread gefeuert werden und der Compiler kümmert sich dann darum, ab wann ein neuer Thread aufgemacht wird und so weiter. Also nehmt mich da nicht auseinander, aber
wir müssen endlich mal eine Go-Folge machen. Der schneide jetzt im Nachhinein raus, sonst hast du da einen Proof, dass ich das wirklich machen will. Okay, jetzt wissen wir, dass wenn der Client nett ist, kann er das Request abbrechen. Ist alles gut. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe da irgendwo in meinem Subsystem Bottleneck. Nehmen wir mal an, Datenbank ist am einfachsten zu verstehen. Die Datenbank hängt gerade aus irgendeinem Grund. Deadlock, was der Geier was. Jetzt habe ich davor 10 Bots, Nodes sitzen, die alle mit der zentralen Datenbank im Hintergrund kommunizieren. Jetzt alle Clients bekommen natürlich ein Timeout oder erreichen zumindest den Threshold und senden ein zweites Request. Jetzt alle Clients, nachdem alle hängen, fangen an, noch mehr Requests zu senden. Habe ich dann nicht am Ende einen Retry-Storm und mein Backend hat noch mehr Probleme, weil die einfach doppelt so viele Requests bekommen und zwar über alle hinweg, weil meine Datenbank gerade hängt?
Also du meinst, mein System macht einen HTTP-Request an dein System und dein System hat eine hängende Datenbank?
Ja, dann bekomme ich doppelt so viele Requests, weil alle Clients das natürlich probieren.
Ja, das ist ein Fehler in deiner Architektur, aber ja, natürlich. Also wie gesagt, das Request-Hatching verhindert keine Retry-Storms. Das machen Exponential Backoffs, Jitter und ähnliches.
Die in dem Fall ja nicht habe.
Warum nicht?
Ja, weil ich die im zweiten Request noch nicht habe, das parallel gesendet wird. Danach natürlich schon. Also die Frage ist, wird noch ein drittes, viertes gesendet und da habe ich dann im Idealfall ein Backoff mit dabei. Oder ich breche ganz ab.
Also du musst natürlich deine Guardrails haben, auch im Request-Hatching. Ne? Also das bedeutet, wenn du einfach nur deine Requests aufeinander stackst und irgendwann sendet mein Client 100 Requests an 100 Nodes von dir, dann bin ich als Client auch nicht nett und das funktioniert auch nicht.
Also was ich damit sagen will, ist, dass mit dem Hatching, wenn ich wirklich ein Problem habe in meinem Backend, habe ich automatisch 100% mehr Requests sofort, ohne irgendeinem Exponential Backoff. Sondern im ersten Schritt habe ich automatisch doppelt so viele Requests, weil jeder Client einen zweiten Request sendet.
Das ist erstmal korrekt. Aber den Ausfall hast du ja so oder so.
Ja, klar.
Den hast du ja auch unabhängig vom Request-Hatching.
Wenn es ein Deadlock ist, kann es natürlich sein, dass sich da noch mehr aufstaut und so weiter. Aber ja, ich habe dann sowieso Probleme, ist schon klar. Aber ich muss mir dem nur bewusst sein, dass da unter Umständen dann auch mal doppelt so viele Requests kommen können. Vielleicht dann noch sogar dann danach noch mehr oder wenn sich's aufstaut, ist natürlich ein Problem, das ich allgemein habe. Aber darum ist es, glaube ich, auch wichtig, dass die ganzen Mechanismen, die man da so einfach vielleicht sogar mit einer Checkbox irgendwo einschaltet, dass man die versteht, was da dann im Endeffekt auch passieren kann und vielleicht auch das dann zusammenspielt mit irgendwelchen Guardrails, die man dann auf der anderen Seite wieder machen muss.
Genau, dieses Request-Hatching ist ja keine eierlegende Wollmilchsau. Dieses Request-Hatching ist dafür gedacht, dass du deine Tail-Latency optimierst, in dem Falle, dass dein System online ist. Wenn du dein System natürlich Probleme hat, dann ist die Optimierung der Tail-Latency natürlich auch überflüssig, weil du generell Probleme hast und deswegen kann das natürlich dann wieder ein erhöhtes Problem machen durch weiteren Load, ja, durch weitere Requests, ganz klar. Das ist das Problem beziehungsweise die Kunst beziehungsweise die Herausforderung von Resilience Engineering. Aber ich merke schon, dir liegt dieses Lastthema wirklich am Herzen. Dann hier ist noch eine andere Möglichkeit, die dir wahrscheinlich nicht gefallen wird, die mir inzwischen sehr gut gefällt, aber initial vor ein paar Jahren habe ich da auch noch gegen geredet. Und zwar kann man nämlich auch sagen, dass der Schwellenwert, wann man den zweiten Request sendet, dynamisch angepasst wird. Du hast also jetzt nicht 200 Millisekunden hart in deinem Code verdrahtet, sondern diese 200 Millisekunden, dieser Wert, wird dynamisch angepasst. Und woher kriegt dieser Wert die Information, wie er dynamisch angepasst werden sollte? Eine Möglichkeit ist, wenn das Zielsystem Last hat, dass du anfragen möchtest, dann hatchst du früher. Also dann sendest du den zweiten Request früher an einen anderen Replika. Und wenn das Zielsystem, was du anfragen möchtest, idle ist, dann erhöhst du den Hatch-Threshold. Dann wartest du also einen Tick länger, bis deine erste Antwort zurückkommt, bevor du den zweiten sendest.
Woher soll ich denn als Client wissen, ob der idle oder belastet ist?
Und jetzt kommt dieser Streitpunkt, wo ich vor ein paar Jahren sagen würde, nein, das machen wir nicht. Und inzwischen sage ich, das ist das Beste, was du machen kannst.
Übrigens, zur Information für alle, also der Andi kennt mich nicht so gut, wir haben im Vorfeld schon darüber gestritten, darum weiß er jetzt schon, was meine Meinung ist.
Man connectet sein Observability-System zu seiner Live-Applikation. Was bedeutet, man füttert die Lastdaten, wie auch immer du Last definierst, ja, CPU, RAM, Number of Requests, wie du auch immer Last definierst, das kommt natürlich auf Basis deines Systems drauf an, diese Daten fütterst du in deine App, die den Request sendet und gibst dem Indikator, das System, was du anfragen möchtest, hat viel Last oder hat wenig Last. Und dann kann das System sagen, ich hatche früher oder ich hatche später.
Warum ich das sehr kritisch sehe oder vor allem sehe ich das sehr kritisch durch meine Leadership-Brille, wenn ich mal die aufsetze, weil ich sehe schon diese zwei Teams vor mir, die sich beschweren. Dieses eine Team will auf unsere Monitoring-Daten Zugriff und die wollen dann entscheiden, wann sie uns Requests senden, was das für eine Frechheit ist. Erlebst du das in deiner Realität?
Nein, überhaupt nicht, weil du hast mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Du hast nicht das Problem deines Observability-Systems oder ähnliches. Du hast ein Team-Zusammenarbeit. Wir lösen nicht dasselbe Problem.
Ja, aber in der Realität ist es halt oft so. Also du musst Informationen nach außen geben. Man könnte jetzt auch argumentieren, okay, diese Kapselung, die man ja erreichen will, also diesen Vertrag, den ich da nach außen gebe, der ist vielleicht gebrochen, wenn jetzt plötzlich ein externes Team interne Daten von mir bekommt. Natürlich in der Realität kann das natürlich auch stark helfen und mein System entlasten. Und ich könnte ja auch einen Contract machen, okay, ich gebe diese Observability-Daten über eine Schnittstelle nach außen, über eine andere und habe damit auch einen sauberen Contract. Es ist ja auch sowas Ähnliches wie diese HTTP-Headers, die viele Endpoints dir senden, wenn du zu viele Requests sendest, dass sie dir die Info geben, hey, wart mal ein bisschen oder nächstes Request erst in 10 Sekunden. Diese Dinge sind ja eigentlich ein ähnliches Informationssystem beziehungsweise ähnliche Informationen, die da gesendet werden und fließen. Also von dem Standpunkt kann ich mir das natürlich schon wieder vorstellen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da Teams durchaus gegeneinander geraten.
Werden wir mal praktisch. Du hast ein Monitoring-System, nehmen wir mal Prometheus. Prometheus hat eine Query Language, nennt sich PromQL, und da kannst du sagen, gib mir mal bitte den CPU-Graphen der letzten halben Stunde. Man hat eine UI, sei es entweder die Prometheus UI oder Grafana, und du als Mensch sendest da PromQL-Queries hin. Wo ist der Unterschied, wenn das ein anderes System macht? Wo ist ein Unterschied, ob du als Mensch jetzt diese Daten abfragst oder irgendein System automatisiert? Beides hat dasselbe Resultat. Besteht eine Abhängigkeit. Du als Mensch bist abhängig von den Observability-Daten, weil du etwas investigieren möchtest.
Das war jetzt gleich meine nächste Frage gewesen. Würdest du das in der Realität wirklich so machen? Oder würdest du eine eigene Schnittstelle machen, dass das Team das nach außen irgendwie zur Verfügung stellt? Weil sonst hast du ja wirklich eine extreme Abhängigkeit auf deine internen Daten, auf deine Struktur, auf dein Schema vor allem. Das heißt, wenn du deine internen Daten in irgendeiner Form änderst, bricht womöglich da draußen von einem anderen Team irgendwie eine Pipeline.
Ja, du machst jetzt hier gerade eine sehr große Frage auf und meines Erachtens nach machst du eine Frage der Abstraktion und einer Leaky Abstraction im Kontext von Platform Engineering auf.
Korrekt.
Und wenn wir das jetzt besprechen, dann...
Ja, ich will jetzt nur schnell deine Meinung hören. Jetzt komm, du bist der so erfahrene DevOps-Lead. Schieß mich tot, Monitoring-Mensch.
In der perfekten Welt baut man sich
eine Abstraktion. Jetzt komm dir mit der perfekten Welt um die Ecke. So Nein. In der Realität, wie du es machen würdest.
In der perfekten Welt baut man natürlich eine Abstraktion, weil eine Abstraktion gibt dem Plattformteam die Möglichkeit, den Unterbau wegzureißen, ohne dass irgendjemand schreit.
Also transparente Contract, der erfüllt wird und intern, wie es dann abläuft, ist dann Teamsache.
Ganz genau. Die Realität hat Leaky Abstractions, die Realität hat teilweise einzelne Systeme, aber bleiben wir mal in dem Monitoring Observability Space. Was man wunderschön machen kann, ist, man setzt einfach, und das ist vielleicht gar keine Leaky Abstraction mehr, man setzt einfach ein Prometheus Replika auf und federated die Lastmetrik nur für diesen Service in eine eigene Prometheus Instanz. Und das ist ja auch eine Abstraction.
Natürlich, ja.
Also, du musst jetzt keine API haben. Und
es ist ja auch eine API in gewisser Weise, aber halt keine HTTP-API oder sowas. Aber du hast natürlich eine saubere Schnittstelle, ganz, ganz klar.
Und all das, was ich gerade erzählt habe, da wo sich bei manchen Leuten sehr wahrscheinlich die Fingernägel rollen, ist super smart und habe ich inzwischen in mehreren Firmen gesehen. Denn ich habe mal in einer Datenbank-as-a-Service-Firma gearbeitet und was da abging, da wurden unter anderem Datenbanken auf Basis von Alerting-Webhooks repliziert. Irgendein Alert ist bei irgendeinem Hyperscaler geflogen. Der Alert hat einen Webhook gesendet. Das Hauptsystem hat diesen Alert empfangen und hat auf Basis des Alerts schon bereits neue Replikas hochgefahren und Daten transferiert und so weiter und so fort. Da könnte man sagen, okay, man hat Datenbank-Outages verhindert, weil man halt auf Basis von Observability-Daten früh genug reagiert hat. Oder. Es werden bei CDN-Providern ganze Edge-Data-Center abgeschaltet auf Basis von Observability-Daten. Oder intelligente Deployment-Systeme deployen neue Versionen, zum Beispiel auf deine Staging-Server, und dann werden da Requests drauf gesendet. Und auf Basis der Metriken, die von dem Service kommen, wird entschieden, deploy ich das System automatisch auf weitere Server oder nicht. Dann gibt es da sogenannte Wartezyklen. Das ist ja nichts anderes als die dynamische Anpassung deines Hedge-Schwellenwertes auf Basis von CPU-Last oder nicht.
Gibt es da schon ein cooles Buzzword für das? Weil es gibt ja Predictive Maintenance, was sowas Ähnliches ist, dass ich schon weiß, wann mein Device zusammenbrechen wird, weil ich einfach gewisse Werte monitore, zum Beispiel, dass, keine Ahnung, meine Weiche beim Zug irgendwann den Geist aufgibt, weil irgendwie Temperaturkurven oder, keine Ahnung, Dauer, wie lange die Weiche braucht zum Umstellen. Das ist ja eigentlich genau dasselbe. Wenn irgendwo Metriken auftauchen, die schlecht sind, dupliziere ich schon meine Datenbank. Also es wäre eigentlich Zeit für ein Passwort, Andi.
Automatisierung, Wolfgang.
Automatisierung. Ach, das klingt so langweilig. Da bist kein Marketingmensch. Da müssen wir noch üben. Machen wir noch eine eigene Episode und mit dem Buzzword dann im Titel.
Also sowas kennt man unter oft Health-Mediated Deployments zum Beispiel, ist einer dieser Wörter. Moderne Observability Best Practices, Automatisierung, Site Reliability Engineering und so weiter. Das ist in diesem Bereich findet sowas. Oder von mir aus auch Release Engineering. All diese Leute, die in diesen Bereichen arbeiten, die werden mit sowas schon mal. Jetzt ist es natürlich so, wir sprechen die ganze Zeit von Request-Senden. Und es gibt verschiedene Arten von Request-Hatching. Eine Sache ist, habe ich ja gerade gesagt, man sendet Request 1, wartet ein bisschen, sendet dann Request 2 und so weiter. Du kannst natürlich auch einfach 3 oder 4 Requests automatisch raussenden, gleichzeitig, geht auch. Du kannst aber auch sagen, okay, ich habe Informationen über mein Zielsystem und mache das Request-Hatching nicht einfach auf mehrere Instanzen, sondern einfach auf mehrere Availability Zones oder sogar mehrere Regions. Das bedeutet, von Anfang an hat dein Request-System Informationen über die Infrastruktur, in wie viel Regions das deployed ist, in wie viel Availability Zones das deployed ist und so weiter. Das kannst du natürlich auch machen, also so eine Cross-AZ, Cross-Region-Hatching. Du kannst das Ganze auch auf Netzwerkebene machen, indem du sagst, okay, deine Requests werden einfach über mehrere Netzwerkpfade gesendet, ohne dass sie den Applikationslayer duplizieren. Stell dir vor, du hast einen Server. Stell dir vor, der hat einfach mehrere Netzwerkrouten in den Server rein und deine Applikation oder dein Router dupliziert die Pakete und sendet sie auf unterschiedlichen Glasfaserkabeln zu deinem Server. Das geht natürlich auch. Und die ganze Sache kannst du natürlich auch noch weiter treiben, denn im Endeffekt kann jede Ebene in deinem Stack einen Ausreißer haben. Also kannst du sagen, jede Ebene braucht auch diesen Hedging-Schutz, denn der Tail entsteht überall, also müssen wir ihn überall hatchen. Ne? Somit kannst du sagen, auf dem DNS-Layer wendest du parallele Queries an, also du sendest deinen DNS-Request gleichzeitig los. Auf dem Netzwerk-Layer machst du dieses Multipassing, was ich gerade mit dem Glasfaser erklärt habe zum Beispiel. Auf dem Service Remote Procedure Call Layer, also auf deinem Applikations-Layer, machst du das Dynamic Hatching, also du sendest erst den Request, wartest ein bisschen, dann den zweiten, das ist Dynamic Hatching. Und dann auf dem letzten Layer, zum Beispiel auf dem Datenbank-Layer, könntest du zum Beispiel Quorum Reads machen, können wir gleich noch erklären, was das ist, oder halt einfach Hatch Reads, und das sind dieses klassische Dynamic Hatching, indem du sagst einfach, du feuerst 3 Replika ab und ähnliches. Also du kannst so deinen kompletten Stack weghatchen und mit hoher Wahrscheinlichkeit hast du dann deine Tail Latency enorm reduziert.
Oder du hast dich selber gedetost, was natürlich auch eine Möglichkeit wäre, wenn du so viele Layer und überall dieses Hatching einbaust, aber als Cloudflare-Mitarbeiter brauche ich dir ja nicht erzählen, dass man das auch schafft, sich selber zu detosten.
Ach, das geht schneller, als du gucken kannst, ja. Also, und du kannst dich auch mit Use Effect by React einfach detosten, gar keine Frage. Aber du sagtest schon, wie sieht die ganze Sache in der Praxis denn aus? Das, was ich so gesehen habe, ist eigentlich, dass man sowas in Open-Source-Systemen eigentlich fast nicht sieht. Aber in großen Produktionsumgebungen das eigentlich schon fast als Standard angesehen wird, denn große Infrastrukturen und große Produktionsumgebungen sind halt einfach komplex. Und wenn wir von großen Produktionsumgebungen sind, dann hat man da in der Regel irgendwelche Proxys rumfliegen, und Envoy ist zum Beispiel einer dieser Proxys, Edge oder ein Service Proxy, kann als Load Balancer genutzt werden, und der wird eigentlich so als Cloud Native Proxy, ich sag mal, durchs Dorf getrieben. Der hat zum Beispiel Features wie HTTP2, gRPC Support, Tracing, Rate Limiting und so weiter, und der supportet auch natives HTTP-Hatching. Also ziemlich coole Sache. Wer mit gRPC unterwegs ist, also wer keine klassischen HTTP-Calls bespricht, der kann auch mit Request-Hatching arbeiten, kann man da konfigurieren. Ja, und wie sieht die ganze Sache denn bei den Datenbanken aus? Denn wir haben ja mit Wolfgang jetzt hier jemanden, der sich gefühlt jahrelang mit Datenbanken beschäftigt hat. Wolfgang, ich spare mir jetzt den Witz über deine Doktorarbeit.
Danke sehr.
Aber auch da habe ich mal ein bisschen recherchiert, wie sieht eigentlich Hatching bei Datenbanksystemen aus? Und da trennt man jetzt eigentlich Lese- von Schreibzugriffen. Und das ist auch die Grundvoraussetzung für deine Applikation.
Also du sprichst jetzt nicht von, was die Datenbanken intern machen als Hatching, sondern was ich als Client einer Datenbank mache, ob ich jetzt Schreibzugriffe hatchen sollte oder nicht zum Beispiel.
Die Antwort ist ja. Ich spreche davon, dass wenn mein System mit einer Datenbank kommuniziert, du hast mich aber gerade auf eine gute Idee gebracht, wie würde Request-Hatching intern in einer Datenbank aussehen? Wenn ich einen Datensatz auf die Festplatte schreiben möchte, schreibe ich den dann auf die eine Festplatte und wenn die Festplatte nicht zurückkommt, schreibe ich es automatisch auf eine andere Festplatte? Das habe ich, glaube ich, noch. Das wäre mal interessant für eine Datenbank eigentlich.
Also grundsätzlich ist dieser ganze Hatching-Gedanke ja in Datenbanken inhärent irgendwo drin, vor allem in verteilte Datenbanken, und daher kommt dieser ganze Hatching-Begriff ja auch oder dieses Verfahren, weil du natürlich in verteilten Datenbanken genau dieses Problem hast, dass Nodes wegbrechen, dass du nicht weißt, welcher Node schreibt und so weiter. Es gab ja auch früher, keine Ahnung, ob es immer noch so implementiert wird bei solchen verteilten Datenbanken wie Cassandra zum Beispiel, dass du einfach versuchst, auf drei Nodes zu schreiben gleichzeitig oder du schickst mal dieses Paket per TCP nach draußen an mehrere Nodes. Und für dich ist das dann schon erledigt und du sendest einen Commit zurück an den User, dass diese Transaktion erledigt ist, in der Hoffnung, dass einer von diesen drei Requests schon irgendwie ankommen wird und auch schreiben wird. Das hat man früher wirklich so gemacht in Hochlastsituationen, dass man einfach nicht auf das Acknowledgement überhaupt wartet und davon ausgeht, einer wird schon durchgehen.
Das macht man heutzutage immer noch so, aber das ist natürlich ganz stark abhängig von der Konfiguration. Ne? Ich sag mal so ein Kafka-Cluster oder so eine Cassandra, genau, da kannst du dein Schreibquorum, das ist nämlich das, wovon du gerade redest, dein Schreib-Acknowledgement ja konfigurieren anhand deiner Persistenzgarantien, die du für deine Daten haben möchtest.
Auf jeden Fall, in verteilten Systemen hast du natürlich immer diese Thematik, geht dann aber auch wieder auf das Requirement zurück, dass das Ganze natürlich idempotent sein muss. Sobald es nicht mehr idempotent ist, hast du natürlich ein Problem, wenn du das parallel rausschickst. Aber an sich ist es in der Datenbankwelt schon alles inhärent vorhanden. Du kannst ja dann auch mit Primary Keys arbeiten, die dir die Eindeutigkeit ermöglichen. Wenn du zum Beispiel einen neuen Datensatz schreibst, gibt es den Primary Key schon. Also da gibt es ja Mechanismen, die dir dann helfen können, dass du Sachen wirklich doppelt ausführen kannst. Aber natürlich auf der Client-Seite, wenn du die Business-Logik schreibst, dann solltest du natürlich schon wissen, ist das Write überhaupt idempotent? Kann ich das auf zwei unterschiedlichen Nodes abfeuern, Insert Statement, oder bekomme ich dann wirklich einen duplizierten Eintrag am Ende? Oder habe ich in Primary Key das abgesichert, dass ich einen Fehler zurückbekomme, dass da schon ein Datensatz vorhanden ist mit diesem Primary Key?
Ja, Ende vom Lied ist eigentlich, dass Request Hatching halt auch als Client, wenn ich mit einer Datenbank arbeite, auf Schreibzugriffe in der Regel nicht möglich ist, beziehungsweise unglaublich kompliziert, aber halt im Lesebereich geht klassisch über mehrere Read-Replikas. Da muss man natürlich auch ein bisschen drauf aufpassen, okay, wie aktuell sind deine Read-Replikas? Ja, du hast natürlich, wenn du eine Datenbank hast, du hast einen Schreib-Primary und etliche Read-Replika und die haben natürlich gegebenenfalls ein Replikations-Lag, weil die vielleicht noch nicht alle Daten da haben, dann kann dein Hatching natürlich dazu führen, dass der eine Call einen Datensatz zurückgeben würde und der andere nicht.
Üblicherweise löst man das ja sowieso so, dass wenn du einen Schreibzugriff hast, dass du ab diesem Zeitpunkt eigentlich nur mehr auf der Source, auf dem Primary Node sticky bist und nur mehr dort Anfragen hinsendest. Aber das musst du natürlich selber implementieren oder die Library implementiert es für dich. Aber diese Logik musst du natürlich im Client in irgendeiner Form vorhanden haben, ja.
Genau. Aus meiner Erfahrung mit sehr großen Systemen ist das ganz stark zu vermeiden, weil du in der Regel Lesereplika viel leichter skalieren kannst als Schreibreplika. Und je nach deiner Useranzahl willst du dann relativ wenig Leserequests auf deinem Sticky Primary haben. Aber
du kannst es natürlich genauso auch wieder anpassen. Sind wir wieder beim Monitoring. Du könntest ja den Lag abfragen. Wie viel Lag gibt's aktuell? Wenn du einen Lag hast, dann machst du Stickiness. Wenn du keinen Lag bei der Replikation hast, machst du kein Stickiness. Aber das sind dann schon komplexe Vorgänge und die rentieren sich wahrscheinlich erst bei wirklich großen Systemen.
Und du sprichst da was Lustiges an, denn es gibt einen Proxy, der wird von YouTube verwendet, oft für, arbeitet unter anderem mit MySQL, Vitess nennt er sich. Und der macht genau sowas.
Die Vitess-Leute bringen dich jetzt um, wenn du sagst, Vitess ist ein Proxy. Das ist ein fully-fledged System, was da eigentlich läuft. Das ist nicht nur ein Proxy, der irgendwas durchreicht oder so.
Es hat aber Proxy-Funktionalitäten. Ja? Es wird vor einem System geschaltet, deswegen.
Ja. Also bitte alle Vitess-Fans, gebt mal da Feedback, was ihr davon hält.
Also Vitess hat kein Request-Hatching, die haben aber so ein ähnliches System, nennt sich Tablet-Throttling, Tablet-Redundancy und Fail-Fast-Routing. Was die unten drunter machen ist, die proben, also senden immer nur so Observability-Requests an ihre Replika und monitoren den Lag und den Load. Und anhand dessen versuchen die anhand der Fehler-Responses Überlastungen zu vermeiden und routen dann ihre Requests entsprechend. Und das ist ein ähnliches System, wie ich das gerade beschrieben hatte, mit diesem dynamischen Hatching-Threshold, mit dem Observability-System. Finde ich auch sehr interessant. Die haben halt kein externes Observability-System, sondern machen das Probing direkt aus dem Vitess raus. Auch super smart. Dann gibt's noch so Systeme, sowas wie PG-Bouncer, was oft vor Postgre-Datenbanken gepackt wird.
Das ist jetzt wirklich ein Proxy.
Ja, na, ist es einer? Weiß ich nicht, ja. Also PG-Bouncer kann es zum Beispiel nicht, kann kein Request-Hatching und der Grund ist ganz einfach, weil es eigentlich nur ein Connection-Pooler ist und nicht mehr und nicht weniger. Das bedeutet, der sagt immer, das ist meine Aufgabe, mehr mache ich hier nicht. Und genau, das ist so die Datenbankwelt. Wir hatten gerade einmal ganz kurz.
So, Moment, jetzt es gibt's gar nicht. Das wäre die erste Episode, wo du über Datenbanken sprichst und nicht deine Lieblingsdatenbank Redis auspackst. Kann Redis sowas gar nicht? Redis kann doch alles, Andy.
Nein, pass auf. Der Grund ist ganz einfach, Redis selbst muss sowas nicht können. Ja? Denn Redis ist dafür gebaut für Request-Hatching. Genauso wie Memcached. Ja? Im Endeffekt, wenn du zum Beispiel diese...
Ah, du gibst jetzt endlich zu, dass Redis nur ein Caching-Layer ist und keine Datenbank.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt.
Natürlich nicht.
Alles, was Daten speichert, ist eine Datenbank. Ich glaube, damals haben wir uns auch in dieser Folge drauf geeinigt, in der Redis-Folge, oder?
Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Im Endeffekt kommt es natürlich ganz auf dein Redis-Setup an, weil es gibt auch Redis-Cluster und so weiter und so fort. Aber das reguläre Setup, was von vielen Firmen verwendet wird, ist, du hast eine Redis-Instanz oder eine Memcache-Instanz und du stellst einfach 5 oder 10 oder 15 davon nebeneinander. Dann musst du natürlich gucken, dass deine Redis-Instanzen auch dieselben Daten haben. Das bedeutet, wie viel von deinem Cache möchtest du replizieren? Wie wichtig ist der Cache? Kann der Cache abrauchen? Denn wenn du nämlich einen Hashring hast von deinen Redis-Instanzen, dann hast du nur einen Teil deiner Cache-Daten in einer Instanz liegen. Dann funktioniert Hatching natürlich nicht, weil du dann verschiedene Daten in verschiedenen Instanzen hast. Wenn du sagst aber, du hast einen Hashring und hinter jedem Hash-Segment hast du ein Cluster an Redis-Instanzen, dann kannst du natürlich in diesem Hash-Cluster wieder Request-Hatching machen. Hash und Hatch, schwieriges Wort. Aber im Endeffekt ist die Frage, wie oft hast du deine Cache-Daten repliziert? Und dann kannst du natürlich auch mit Key-Value-Datenbanken oder In-Memory-Datenbanken Hatching machen.
So, aber Andi, bevor wir zum Ende kommen, ich bin ja immer der historisch interessiert ist. Wer hat's erfunden? Ich würde jetzt gerne so einen Schweizer Dialekt nachmachen mit Ricola und so, aber das mehr ist tirolerisch geht bei mir nicht.
Wenn ich jetzt sage, die Schweizer, ja, ist leider gelogen. Nee, es war Google. Wer hätte es gedacht? Und die ganze Sache ist aus der Praxis entstanden und nicht aus der Theorie. Wolfgang, es tut mir leid, ich breche dein Herz. Ja, die ganze Sache ist nicht aus irgendeiner Uni-Forschung entstanden, sondern da gab es jemanden oder gab es eine Firma, die haben einfach reale Probleme gelöst. Und Google war ja einer der Firmen, die sehr früh auf einem sehr großen Webscale unterwegs waren. Und im Endeffekt, Google hatte immer extrem niedrige Durchschnittslatenzen. Vielleicht kannst du dich noch dran erinnern. So 2010, 2011 war Google immer noch sehr snappy, sehr schnell. Aber die hatten grausame Tail-Latenzen. Und das lag daran, weil die halt sehr viele Systeme früh auf massivem Scale betrieben haben. Ja? Google Bigtable, das Google File-System, aber auch Map and Reduce haben wir auch mal eine Episode drüber gemacht. Und da haben sich zwei Leute von Google mal hingesetzt und haben sich gedacht, okay, wie können wir das denn lösen? Und was sie beobachtet haben in ihrem Stack war, ein einzelner Request ist schnell, aber ein einzelner User-Request, also eine User-Query besteht halt aus Hunderten von Calls, ja, was man heutzutage Microservice-Architektur nennen würde. Und jeder einzelne Call hat eine kleine Chance, langsam zu sein, Aber da die Wahrscheinlichkeiten sich halt multiplizieren, ist das Ergebnis, dass die Nutzer regelmäßig eine Latenz von mehreren Sekunden sehen. Das hatten wir ja vorhin auch errechnet.
Okay, bist du fertig mit deinem aus der Praxis erfundenen Teil?
Bin ich.
Weil ich habe natürlich nachgeschaut, dieses Paper, das das Ganze beschreibt, Tail at Scale, wurde von Jeff Dean geschrieben, ein Google Distinguished Engineer. Der hat damals auch das MapReduce Paper geschrieben. Also der hat wirklich gute Dinge geleistet. Ich habe mir das aber natürlich auch mal genauer angesehen, weil du gesagt hast, Google hat es erfunden. Und MapReduce sagt man ja auch, Google hat es erfunden. Aber wenn man ein bisschen genauer hinsieht, das MapReduce-Konzept ist natürlich wesentlich älter schon. Und ich habe natürlich auch mal grob geschaut, was es so an Konzepten gibt in die Richtung von Request-Hatching. Und ich gebe dir natürlich vollkommen recht, Google hat das in diesem Kontext genauer beschrieben, auch mit dem Perzentil, mit dem P99, dass man da ein Threshold einführt und natürlich in dem Kontext, in dem praktischen Kontext von Google auch bewiesen bzw. gezeigt. Aber natürlich das Grundkonzept, dass man etwas parallel abfeuert, das ist natürlich super alt. Also ich habe schon ganz kurz bei den Datenbanken das natürlich erwähnt, dass das von Distributed Systems kommt. Also es wurde eigentlich schon in den 80er Jahren, teilweise in den 70er Jahren, gab solche Konzepte. Es gibt auch am Netzwerkstack solche Konzepte, dass Betriebssysteme zum Beispiel TCP-SYN öfters aussenden, um Verbindungen aufzubauen. Im Netzwerkbereich gibt es, um die beste Route zu finden. In klassischen Storage-Systemen, wenn du an RAID denkst, an RAID-Controller, RAID-Controller senden teilweise die Anfragen parallel an mehrere Festplatten und nehmen dann die schnellste Antwort, die sie zurückbekommen. Diese Dinge sind teilweise auch zitiert im Paper, also das schreiben sie auch ganz klar im Paper, dass sie natürlich Konzepte wiederverwendet haben dort drinnen. Es ist auch super, es gibt einen RFC von DNS, der Happy Eyeballs heißt, wo es darum geht, dass Browser parallel mehrere Verbindungen aufbauen, um schnellere Antworten zu bekommen. Der RFC ist 2012 rausgekommen, also war auch bevor das Paper, ich glaube 2013 war das Paper oder so. Also es gibt schon ganz viele Ansätze. Nichtsdestotrotz, der spezielle Request Hatching, dieser Name mit dem P99 und konkreten Anwendungsfall in diesen Internetumgebungen, in diesen Large-Scale-Systems, das geht natürlich eindeutig auf dieses Paper zurück und Google hat es damit auch groß gemacht, muss man auch dazu sagen.
Vielen Dank für diesen Exkurs und natürlich kann man alles generalisieren und immer wenn man mehr Details wegnimmt, dann ist alles mal irgendwann erfunden worden von irgendwem, logisch, ja, aber es geht ja um die Spezialisierung, ja?
Die Spezialisierung, hast du vollkommen recht, aber ich möchte auch Google nochmal in Schutz nehmen, weil wenn man Google Scholar zum Beispiel aufmacht, Google hat ja diesen Satz Standing on the Shoulders of Giants geprägt, ich glaube auch nicht erfunden, aber sie schreiben das ja auch immer ganz groß hin und sie erwähnen das auch in den Papers, dass sie eben genau diese Konzepte wiederverwenden, nehmen diese Patterns, die es schon gibt und dann nochmal anwenden. Und das ist ja eigentlich auch die Kunst und das Coole, dass man nicht immer was Neues erfindet, sondern die bestehenden Patterns, wenn man die versteht, die es seit den 70ern teilweise gibt, dass man die sehr wohl auch in der aktuellen Welt einsetzen kann und damit super moderne und schnelle Systeme bauen kann.
Und besonders bei den schnellen Systemen, da geht's drum, weil das ganze Paper wurde 2013 veröffentlicht und das war ja so ein bisschen die Zeit, wo der ganze Webscale halt so richtig Fahrt aufgenommen hat, ja. Bigtable war eines der ersten prominenten Systeme, die Request Hatching für den Storage angewandt hat, Amazon, DynamoDB und S3 nutzt es unglaublich aktiv. Facebook hat es in der Caching-Infrastruktur sehr stark angewandt. Und heutzutage ist eigentlich Hatching Standard bei Netflix, bei Uber, bei Dropbox, bei LinkedIn, auch bei Cloudflare ist es in sehr, sehr vielen Systemen drin. Also im Endeffekt kann man sagen, Request Hatching ist die Antwort auf die drei fundamentalen Wahrheiten der von großen Infrastrukturen.
Oh, jetzt bin ich gespannt. Fundamentale Wahrheiten.
Ja.
Wir präsentieren die drei fundamentalen Wahrheiten. Bitte, Andi.
Nichts Neues, nichts, was ich nicht schon mal erzählt habe. Von daher, alles skaliert schlecht. Ja? Also wenn du Scale hast, skaliert das auch das Schlechte mit. Ja? Also Fehler werden potenziert, das ist das Problem. Und Edge Cases werden bei Scale leider keine Edge Cases mehr. Und du musst dich halt da irgendwo verschützen. Tail Latency bestimmt deine User Experience, nicht deine Durchschnittslatency. Hast du 10 Requests und dauert die letzte 2 Sekunden, ist deine App langsam. Das ist kackegal, ob du P99 auf 100 Millisekunden hast. Und seltene, langsame Knoten, also Server, sind wirklich unvermeidlich, aber redundante Anfragen sind in der Regel günstiger, denn perfekte Hardware kostet einfach massiv Geld. Perfekte Software ist unmöglich, besonders wenn du mit sehr vielen Leuten dran arbeitest. Und ja, ein zweiter paralleler Request kostet einfach fast nichts.
Und wer da die Gegenmeinung haben will zu dem Ganzen, der hört sich die Episode 185 an, wo wir über Mainframes gesprochen haben, weil bei Mainframes ist einfach alles und immer schnell. Zumindest in deren Scale, sagen wir es mal so.
Ich glaube, Ende vom Lied hier ist ja einfach, ich glaube, wir sollten alle mal akzeptieren, dass Ausreißer unvermeidbar sind. Und da ist einfach die Frage, welche Priorität setzt du und was ist wichtig? Ist User Experience und niedrige Latenzen wichtig? Oder sagst du einfach, ach, Geld? Geld ist gar kein Problem. Ich skaliere einfach horizontal. Aber auch bei horizontal skalierten Serverfarmen wirst du auch eine hohe Tail-Latency haben, immer mal wieder. Von daher, deswegen, Request-Hatching ist jetzt nicht geschnitten Brot und nicht die Lösung für alles. Aber vielleicht ein interessantes Konzept in Bezug auf Resilience, die du in deinen Client einbauen kannst. Aber bitte nicht vergessen, brech die anderen Requests auch ab und lass sie nicht einfach laufen und verwerfe nur die Antwort. Denn du solltest dem Subsystem, was du anfragst, halt auch schon die Chance geben, wenigstens da ein paar Ressourcen zu fragen. Also sei ein netter Client.
Und was mich jetzt interessieren würde, wer von euch verwendet Request-Hatching? Bitte vorbeikommen bei uns in die Community, Discord-Community, mal erklären, wo ihr das wirklich verwendet. Wer von euch denn wirklich das eingebaut hat, dass man Requests canceln kann? Das würde mich auch sehr interessieren. Und nochmal zur Erinnerung für alle, die Vitesse-Fans sind, diese Aussage, Vitesse ist ein Proxy-Kampf von Andy, das ist der mit der Vans-Kappe, mit der roten Vans-Kappe üblicherweise auf, nur dass das da keine Verwechslungen gibt.
Und wenn ihr mehr Resilience-Engineering-Episoden haben wollt, lasst es mich wissen. Ansonsten suche ich mir wieder ein anderes Thema, worum ich rumnerden kann. Ich würde mich wirklich über Feedback freuen. Auch so eine simple E-Mail mit, ja, mehr Resilience-Engineering reicht. Ihr müsst da gar nicht viel schreiben. Twittert mir das oder mastodont mir das oder tutet mir das oder wie das da inzwischen heißt. Ich werde auch alt, habe ich das Gefühl, bei diesem ganzen Systemwechsel hier. Naja, ihr findet mich schon irgendwo, auch in der Discord-Community. Einfach bitte kurz melden. Vielen Dank, das war's von uns. Wir hören uns nächste Woche wieder und tschüss.
Ciao.
Jetzt gerade fängt es ja an zu schneien, möchte ich nur.
Oh, dass du auch mal Schnee hast.
Der Schnee stört im Pott nur.